katholisches Sonntagsblatt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Sonntagsblatt-Ausgabe des Monats März 2022. Heute lesen für Sie Irmgard Reichel, Maria Schwingshackl, Helmut Bingerer und mein Name ist Bettina Schmidt. Zu den Inhalten: Kirche in der Welt, Themen der Woche, Meinung, verschiedene Berichte aus Südtirol, die Welt und wir, quergedacht und das Wort am Sonntag.
Kirche in der Welt.
Der Konflikt bringt getrennte Kirchen aus der Balance. Ukraine. Auswirkungen auf die schwierigen Beziehungen zwischen Moskau, Rom und Konstantinopel. Die russische Eskalation im Ukraine-Konflikt stellt das Zusammenleben in Europa, wie es über die vergangenen drei Jahrzehnte gewachsen ist, radikal in Frage. Der militärische Konflikt wirkt sich auch auf das Verhältnis zwischen den getrennten christlichen Kirchen aus. Die uralten historischen Spaltungen der Christenheit schienen durch spektakuläre Spitzenbegegnungen in den 2010er Jahren für eine kurze Zeit, wenn nicht heilbar, so doch nicht mehr völlig hoffnungslos. Doch dann schlug der Krim-Konflikt 2014 nach und nach auf die gesamte orthodoxe Kirche durch. Und die Verwerfungen dort, die manifeste Spaltung zwischen Moskau einerseits und Konstantinopel und Alexandrien andererseits, bedrohen auch die jüngeren diplomatischen Errungenschaften des Vatikans im Bereich der Orthodoxie. Das Gefüge der Christenheit, gerade erst in Entspannung begriffen, ächzt unter den Konflikten. Das dritte Rom. Dabei gab es im abgelaufenen Jahrzehnt einige historische Begegnungen. Doch solche neuen Bande sind noch nicht belastbar. Was vor allem mit der dominanten und teils aggressiven Rolle Moskaus in der Weltorthodoxie zusammenhängt, nach dem definitiven Ausscheiden Roms aus dem spätantiken Konstrukt der Pentarchie, griechisch Fünfherrschaft, die Patriarchate von Rom, Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem umfassen. Dem Untergang des Byzantinischen Reiches 1453 wurde Moskau 1589 zum Patriarchat erhoben und von der Synode der vier verbliebenen Pentarchen 1593 in Istanbul neu an die fünfte Stelle gereiht. Moskau selbst sieht sich freilich als viel mehr als das dritte Rom. Zudem hat es die bei weitem meisten Kirchenmitglieder in der orthodoxen Welt aufzuweisen, rund 150 von geschätzt 220 Millionen insgesamt. Entscheidend für die Lehre vom dritten Rom wurde, dass sich die vom Islam bedrohten Byzantiner 1439 auf eine kirchliche Wiedervereinigung nach der Spaltung von 1054 einließen, um aus Rom Unterstützung gegen die Osmanen zu erhalten. Als Konstantinopel schließlich 1453 an die Türken fiel, wurde dieser Untergang des zweiten Rom in Moskau als Strafe Gottes für die Anbiederung an die Lateiner interpretiert. Der Zar galt fortan als einziger Selbstherrscher und der Moskauer Metropolit, ab 1589 Patriarch, wurde fortan in Moskau und nicht mehr in Byzanz bestimmt. Das Selbstverständnis vom dritten Rom ist bis heute in den Köpfen der russischen Orthodoxie verankert. Es wird von der neuen Nähe zum Putin-Staat, von neuem materiellen Reichtum und der zahlenmäßig Größe Russlands im Konzert der orthodoxen Nationalkirchen genährt. Konstantinopel, das zweite Rom, hatte dagegen im Laufe des 20. Jahrhunderts so viele politische Nackenschläge zu verkraften, dass es heute personell kurz vor dem Existenzminimum steht. Seine Größe innerhalb der Orthodoxie ist allein moralischer und geistlicher Art. Umso mehr beäugte Moskau schon lange sowohl die Rolle des Ehrenprimats von Konstantinopel in der Weltorthodoxie als auch jede ökumenische Annäherung von Rom und Konstantinopel sehr argwöhnisch. Als Patriarch Bartholomäus der Erste dann Anfang 2019 eine von Moskau unabhängige orthodoxe Kirche in der Ukraine als autokephal anerkannte und darin vom Patriarchat von Alexandrien unterstützt wurde, zerschnitt Moskau mit beiden das Band der Kircheneinheit. So ist Rom in der Zwickmühle. Und zwischen den Päpsten und den Patriarchen von Konstantinopel ist seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1965 eine echte ökumenische Freundschaft gewachsen. Die Wunden der langen Kirchenspaltung von 1054 heilen. Unter Benedikt XVI. Und Franziskus hat sich das zuvor frostige Klima zwischen Moskau und Rom deutlich verbessert, mit den Vorzeichen einer gemeinsamen Wertevermittlung und einer Zusammenarbeit in drängenden Weltfragen. Die neue Eiszeit zwischen Moskau und Konstantinopel bringt Rom in eine neue diplomatische Zwickmühle. Dem ökumenischen Patriarchen Bartholomäus I. den Rücken zu stärken, bedeutet derzeit auch, die mühsam errungenen Fortschritte mit Moskau zu riskieren. Und auch wenn sich das russisch-orthodoxe Patriarchat zuletzt mit kirchenpolitischen Äußerungen zur Ukraine-Krise auffällig zurückhielt, diesen Part hat Putin übernommen, als er eine Verfolgung von Moskauer Christen in der Ukraine insinuierte und damit seine Einmarschpläne quasi religiös zu legitimieren versuchte. Damit steht auch die Kirche in der vaterländischen Pflicht.
Themen der Wochen. Zum zweiten Fastensonntag. Während Jesus betete, veränderte sich sein Aussehen. Auf ihn sollt ihr hören. Über seinen Weg durch Kreuz und Leiden zur Auferstehung belehrt Jesus seine Jünger nicht durch Worte, sondern indem er sich ihnen im Lichte seiner Verklärung zeigt. Matthäus, Markus und Lukas berichten über die Verklärung Jesu. Im Petrusbrief wird sie erwähnt. Petrus, Johannes und Jakobus waren auch Augenzeugen der Todesangst Jesu im Gethsemane. Den Namen des Berges nennen die Evangelisten nicht. Bei Markus ist es ein hoher Berg. Seit dem 4. Jahrhundert wird der mit 560 Meter hohe Tabor als Schauplatz der Verklärung erwähnt. Die Offenbarung Jesu ist im Zusammenhang zu sehen. Vorausgegangen war das Bekenntnis des Petrus. Jesus ist der Sohn Gottes. Zugleich hatte Jesus sein Leiden und Sterben vorausgesagt und betont, wenn einer mir nachfolgen will, dann verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nur Lukas erwähnt den Grund, weshalb der Herr auf den Berg stieg. Er stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten, und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Das Gebet ist ein Schwerpunkt im Lukas-Evangelium. Den Höhepunkt von Jesu Beten beschreibt der Evangelist im Leiden Jesu. Das Gebet im Ölberg gibt ihm Kraft. Am Kreuz hängend betet Jesus nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Mörder. Jesus lehrt seine Jünger das Beten. Er zeigt ihnen dabei nicht nur, was sie beten sollen, sondern vor allem wie und mit welcher Haltung. Für den Evangelisten ist es wichtig, den Zusammenhang zwischen Jesu Taufe, Verklärung und Passion zu erkennen. Das Gebet ist gleichsam die Klammer. Auch während Jesu von Johannes getauft wurde, betete er. Wie bei der Taufe ertönte bei der Verklärung eine Stimme aus den Wolken und verkündete Jesu als auserwählten Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als Jesus am Ölberg blutigen Schweiß vergoss und betete, erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Sterbend betete Jesus, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Während Jesus betete, veränderte sich sein Aussehen. Für eine kurze Weile ließ Jesus die Jünger einen Blick auf seine göttliche Herrlichkeit werfen. Die Anwesenheit von Mose und Elia als Vertreter des alten Bundes bezeugen Jesus als den Messias, in dem sich Gesetz und Propheten erfüllen. Gerade Lukas ist daran gelegen, zu zeigen, wie Christi Verherrlichung und Erniedrigung, Verklärung und Leid in gleicher Weise das Leben auch des Christen prägen und verwandeln sollen. Wir wissen nicht, wie Jesus gebetet hat. Es gibt aber zwei Ausnahmen. Da erfahren wir Näheres über das Gebet Jesu. Beide Male nahm Jesus nur seine drei Lieblingsjünger mit, Petrus, Jakobus und Johannes. Auf dem Berg Tabor wurden sie Zeugen der Wandlung Jesu in die Lichtherrlichkeit des Vaters. Auf dem Ölberg erlebten sie Jesu in seiner Todesangst. Kennzeichnend ist also für das Gebet Jesu Rückzug an einen einsamen Ort, Hingabe an den Willen des Vaters, die Nähe vertrauter Menschen. Das wird wohl auch für unser Gebet kennzeichnend sein. Die Nähe Gottes können wir lebendig erfahren, wenn wir gemeinsam mit Gleichgesinnten beten, etwa in Gebets- oder Bibelgruppen. Im Gebet sind wir nie allein. Auch im privaten Gebet fühlen wir uns im Glauben mit anderen verbunden, auch mit jenen, die nicht mehr beten können. Paulus bezeichnete die christliche Gemeinde als Leib mit vielen Gliedern und schreibt: Wo ein Glied leidet, leiden alle anderen Glieder mit. Im Gebet dürfen wir Gott loben und ihm danken. Wir dürfen aber auch klagen, ihm unsere Sorgen anvertrauen und so in ihm ruhig werden. Es nützt nichts, die Sorgen und Ängste zu verdrängen. Auch Jesus hat das nicht getan. Vor Gott können wir sein, wie wir sind. Wo unser Herz leer ist, kann Gott es mit seiner Liebe füllen.
Dritter Fastensonntag am 20. März. Die große Geduld Gottes lädt uns zur Umkehr ein. An Gottes tröstende Nähe glauben. Die Begegnung des Mose mit dem großen Gott bewirkt in ihm eine große Veränderung. Er wird zum Befreier Israels berufen. Gott schenkt uns diese Tage vor Ostern als Zeit der Gnade und Umkehr. Mit der Lesung aus dem Buch Exodus beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Aus dem brennenden Dornbusch beruft Gott Mose zum Befreier Israels. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gibt seinen Namen bekannt. Ich bin der Ich bin da. Mit diesem schlichten Satz ist das Wesentliche gesagt, das es über Gott zu sagen gibt. Das ist sein Name, für immer, wie es am Ende der Lesung heißt. Beim Wüstenzug hat das Volk die Nähe und den Schutz Gottes erfahren. Ich bin für euch da, das sagt Gott, wie Vater oder Mutter es sagen, wenn ein Kind weint oder traurig ist. Aber da melden sich schon die Einwände, die wir Menschen haben und vielleicht klagen. Damals hat Gott Israel geholfen und war seinem Volk nahe. Aber heute scheint Gott so fern zu sein, wenn es uns schlecht geht. Wo war denn Gott, als unser Jüngster den schrecklichen Unfall hatte? Wo ist denn Gott bei den schrecklichen Angriffen auf das ukrainische Volk mit tausenden Toten, Verwundeten und Vertriebenen? Schon im Alten Testament haben Menschen Gott solche oder ähnliche Fragen gestellt. Nicht selten hören Seelsorger am Krankenbett die Worte: Womit habe ich diese Krankheit verdient? Hinter dieser Klage steht die Überzeugung, Gott straft jene, die schuldig geworden sind. Also wäre das Leid eine Folge menschlichen Versagens? Diese Überzeugung hält sich zäh und ist leider stark verbreitet. Im Evangelium des Sonntags zeigt Jesus deutlich, dass wir nicht so von Gott denken dürfen. Jesus erinnert an zwei Nachrichten, die damals alle erschütterten. Herodes ließ im Tempel viele fromme Pilger niedermetzeln. Beim Teich Schiloach war ein Turm eingestürzt und hatte 18 Menschen erschlagen. Die Juden wollten nun von Jesus wissen, ob diese Ermordeten oder verunglückten Sünder waren und deshalb von Gott bestraft wurden. Jesus betont aber, dass die Ermordung der Galiläer, der Einsturz des Turmes nichts mit einer Strafe Gottes zu tun haben. Jesus beugt damit auch dem damit verbundenen Irrtum vor. Wer nicht leidet, hat keine Schuld. Wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr genauso umkommen. Besser nicht nach der Sünde anderer fragen, sondern die eigenen Fehler sehen und zugeben. Wie Gott wirklich ist, was seine tröstende Nähe bedeutet, zeigt Jesus dann mit dem Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum. Der Herr des Weinberges möchte den unfruchtbaren Feigenbaum umhauen. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner, Jesus, bittet aber um Gnade für den Baum. Er erbittet um Zeit und Gnade für uns. Es ist tröstlich, wie Jesus für uns Fürsprache einlegt. Er hält das Urteil Gottes über uns noch auf. Er setzt sich nicht nur mit Worten für uns ein. Er bearbeitet uns. Er gräbt gleichsam unser festgefahrenes Leben rings um uns und in uns auf. Wir lesen dieses Evangelium in der Fastenzeit. Es ist die Zeit der Gnade und der Geduld Gottes mit uns. Das Gleichnis bricht ab. Jesus hat es nicht zu Ende erzählt. Hat der Feigenbaum nach einem Jahr Früchte gebracht? Wir sollten aber nicht nach dem Schicksal dieses Baumes fragen, sondern danach, ob die Mühe und Arbeit Jesu an uns etwas gebracht oder verändert hat, damit nicht die Alternative bleibt, umkehren und Früchte tragen oder umgehauen werden. Wir wissen aber, Jesus ist nicht gekommen, zu verurteilen oder umzuhauen, sondern zu suchen und zu retten, was verloren war. Er hat uns Gott als Vater gegeben, keinen Rabenvater, sondern einen menschenfreundlichen, liebenden Gott. Als Antwort auf die Macht des Bösen, aber auch des Glaubens an den Sieg des Guten, steht die Fastenaktion unserer Diözese unter dem Thema »Lasst uns nicht aufhören, Gutes zu tun«, und Paulus mahnt: »Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Jetzt ist er da, der Tag der Rettung.«
Zum Seminartag am 27. März. Seminare als Treibhäuser für gesundes Wachstum, damit Gottes Wort ankommt. Als Schwerpunkt der Arbeit mit dem Jahresthema unserer Diözese »Nahe und gemeinsam« wird auch die Beschäftigung mit dem Wort Gottes empfohlen. Wie aber erreicht das Wort Gottes Menschen von heute? Eine Frage beschäftigt mich zurzeit und bereitet mir viel Kopfzerbrechen. Wieso erkennen immer weniger Menschen das große Potenzial, das in der christlichen Botschaft steckt, fragt Direktor Christoph Strageneck in seinem Beitrag zum Jahresbericht des Vinzentinums. Im Evangelium hätten die Menschen einen Schlüssel in der Hand, der uns viele Türen öffnen könnte. Die Frage sei deshalb: Wie erkennen die Menschen wieder, was wir am Evangelium haben? Es gäbe verschiedene Ursachen, warum die christliche Botschaft heute nicht mehr ankommt. Einen Grund sieht der Autor im zunehmenden Schwund des Einflusses der Institution Kirche. Heute baue sich jeder seine Weltanschauung selbst aus unterschiedlichen Steinbrüchen. Weiters schwinde das Bewusstsein, dass wir alle Kirche sind und berufen, aus persönlicher Überzeugung nach dem Wort Gottes zu leben. Und schließlich müsse das Wort seine Kraft in der Begegnung mit den Problemen der Welt entfalten. Eine weltfremde Kirche kommt nicht mehr an. Das Zweite Vatikanische Konzil lade die Kirche dazu ein, sich der Welt zu öffnen. Kirche und Welt sind aufeinander angewiesen. Die Kirche braucht die Welt, um das Wort Gottes zeitgemäß zu verstehen. Die Welt braucht die Kirche als Verkünderin des Wortes Gottes, erklärt der Autor. Beide Seiten sollten sich auf Augenhöhe und wohlwollend begegnen. Christsein hat eine große Strahlkraft und bleibt nie wirkungslos. Es löst in anderen immer etwas aus und bringt ihnen etwas in Gang. So Christoph Strageneck weiter. Man sei nie Christ für sich allein. Christ sei man auch für andere. Unser Glaube müsse ein Gesicht bekommen, indem wir überzeugend die Botschaft Gottes leben. So zeigen wir, dass wir füreinander verantwortlich sind. Verkünden heiße aber nie sich aufdrängen, sondern vorleben und erfahrbar machen. Um Christ oder Christin zu werden und zu bleiben, brauche es immer wieder die Begegnung mit Gott. Zeit für Stille, gemeinsames Bibellesen, gemeinsames Feiern im Gottesdienst, religiöse Weiterbildung, den Dialog mit anderen, auch mit jenen, die eine christliche Überzeugung nicht teilen. Der Autor widmet dann seine Aufmerksamkeit besonders den Jugendlichen. Es brauche vermehrt Orte, wo Jugendliche mit christlichen Überzeugungen und Lebenseinstellungen vertraut werden. Diese Orte bezeichnet er als Treibhäuser, wo frisch gekeimte Pflanzen wachsen und reifen können. Gute Treibhäuser besitzen auch Türen und Fenster, die man bei Bedarf öffnen kann, damit frische Luft hereinkommt und die Pflanzen so vorbereitet werden auf das raue Klima, das sie außerhalb erwartet, berichtet Strageneck. Auch bleibe eine Pflanze nur für eine bestimmte Zeit im Treibhaus. Wie gute Treibhäuser versuchen kirchliche Schulen und Internate, junge Menschen das Hineinwachsen in christliche Grundhaltungen zu erleichtern, so der Direktor des Vinzentinums. Der Geist der Welt soll durch Türen und Fenster hineinwehen. Umsichtige Gärtner hätten das nötige Gespür dafür, wann die Türen und Fenster geöffnet oder geschlossen werden müssen. Es brauche eine gewisse Bilanz zwischen Schützen und Aussetzen, damit die junge Saat widerstandsfähig werden kann. In kirchlichen Schulen und Heimen könnten vom Evangelium beseelte Menschen durch ihr Beispiel junge Menschen für die christliche Botschaft öffnen. So werden dort überzeugte junge Christinnen und Christen heranwachsen, so der Direktor.
Meinung.
Krieg mitten von Europa, von Walter Werth. Das Unvorstellbare ist eingetreten. Was vor einigen Wochen noch unmöglich schien, ist vergangene Woche Realität geworden. In Europa herrscht Krieg und keiner weiß, wie die Staaten und Völker aus der Spirale der Gewalt herauskommen. Die Ukraine ist Russland militärisch unterlegen. Der Westen kann nur appellieren, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Alles scheint dem russischen Diktator Wladimir Putin in die Hände zu spielen. Die in Wien lebende ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljarchuk stellt angesichts des russischen Aggressors fest: Diktatoren gefallen sich in der Rolle des dämonischen Genies. Das sollten wir ihnen nicht zugestehen. Sie sind ganz gewöhnliche Gewalttäter, ohne jedes Geheimnis. Sie genießen ihren schlechten Ruf und bemühen sich um noch mehr abschreckende Inszenierung. Im Grunde genommen sind das gestörte Menschen, die es nicht gelernt haben, mit Aggression anders umzugehen. Was können wir tun? Leider müssen wir uns unsere Ohnmacht eingestehen, wissend, dass in der Ukraine unschuldige Menschen sterben. Es ist bedrückend und für den Westen zugleich beschämend.
Zerreißprobe von Walter Werth. Die Freiburger Theologin Barbara Hellenslebens sieht die russisch-orthodoxische Kirche angesichts des Krieges in der Ukraine von einer Zerreißprobe. Es sei unerträglich, dass der Moskauer Patriarch Kirill I. den abscheulichen Krieg nicht mit ganzer Entschiedenheit verurteile, betont die Ostkirchenexpertin Beim Krieg in der Ukraine handelt es sich zwar um einen Krieg Putins, den die russisch-orthodoxe Kirche nicht initiiert habe. Die Kirche sei jedoch auf unheilvolle Weise in ihn verwickelt, verstrickt. Es ist zu befürchten, dass der ökonomische Dialog großen Schaden erleidet. Wie soll dieser Dialog auch geführt werden, wenn Patriarch Kirill I. die Rhetorik Putins übernimmt, der gegen die Glaubensbrüder in der Ukraine Krieg führt?
Verschiedene Berichte aus Südtirol.
Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen 2022. Zukunftsplan, Hoffnung. Ein Gebet wandert beim Ökumenischen Weltgebetstag der Frauen über 24 Stunden lang um den Erdball und verbindet Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche in mehr als 150 Ländern der Welt miteinander. Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. So entstand in den vergangenen 130 Jahren die größte Basisbewegung christlicher Frauen weltweit. Bei der Feier lernen die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die spannende Bewegung des Weltgebetstags kennen und sie werden Teil der weltweiten Gebetskette rund um den 4. März. Ein neues Fenster in die Welt wird geöffnet durch die Gebete, Lieder und Texte der Frauen aus England, Wales, Nordirland zum Thema Zukunftsplan Hoffnung. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes zum Weltgebetstag 2022 steht die Verheißung Gottes, die wir im Brief des Propheten Jeremia finden. Gott hat einen Plan für uns und der heißt Hoffnung. Die Weltgebetstagsbewegung will an diesem so wichtigen Zukunftsplan Hoffnung mitarbeiten, damit die Verheißung von Freiheit, Vergebung, Gerechtigkeit und Gottes Friede ein Zeichen der Hoffnung für alle Menschen sein kann. Bei den Gottesdiensten werden auch Spenden gesammelt. Im vergangenen Jahr wurden in Südtirol in 93 Pfarreien Gottesdienste zum Weltgebetstag gefeiert. Dank der Kollekte in Höhe von 26.800 Euro konnten verschiedene Projekte rund um den Erdball unterstützt werden. Selbst stellvertretend für die heurigen Projekte stellt die katholische Frauenbewegung zwei vor, die einen Bezug zu Südtirol haben. Das erste Projekt ist in Kamerun und heißt Frauen am Land und junge Frauen stärken. Es geht auf die Organisation Ethica Mundi in Meran zurück und wird von Andrea Zeller in Zusammenarbeit mit den Tertiarschwestern realisiert. Das zweite Projekt für Frauen ist in Tansania und heißt Hilfe zur Selbsthilfe. Dieses Projekt geht auf die Initiative von Julia Lantschner aus Steinegg zurück.
Katholisches Forum, Krieg in der Ukraine, im Gebet bei Menschen. Der Überfall auf die Ukraine stellt für das katholische Forum einen offenen Bruch des Völkerrechts dar. Er offenbare alle bisherigen Beteuerungen und Stellungnahmen des russischen Präsidenten Putin als bewusste Täuschung und Lügen, heißt es in einer Aussendung. Der Vorstand des katholischen Forums stimmt mit Überzeugung der Stellungnahme der katholischen Aktion Österreichs zu und zitiert diese wie folgt: Wir erheben unsere Stimme, um diese Ungerechtigkeit als Gewaltakt zu benennen. Wir sind im Gebet bei den Menschen, die diesen Krieg nie wollten und die sich nun als machtlos und schutzlos erleben. Wir wissen, dass auch viele Russen diesen Krieg nicht wollen. Es ist ein vom jetzigen autokratischer Herrscher entfachten Kriegszug. Wir erinnern an alle Möglichkeiten der gewaltfreien Konfliktlösung, die trotz des Krieges nicht in Vergessenheit geraten sollten. Es wird uns, es wird Europa vielleicht als Schwäche ausgelegt, hier immer wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren zu wollen. Doch das ist eine Existenzfrage für uns. In welcher Welt wollen wir leben? Wo andere Länder überfallen werden, wo Souveränität eine leere Hülle ist? Wir haben uns für eine Welt entschieden, die im und durch den Dialog zu Lösungen kommen will und deren oberster Wert das gute Zusammenleben ist. Und dafür werden wir weiterhin eintreten. Das Katholische Forum ruft dazu auf, dem Aufruf von Papst Franziskus und von Bischof Ivo Muso zu folgen und für den Frieden zu fasten und um diesen zu beten. Das Forum ruft zudem seine Mitgliedsorganisationen, aber auch die Einrichtungen des Landes, die Gemeinden, die Pfarrgemeinden und die vielen Organisationen der Zivilgesellschaft dazu auf, nach Möglichkeiten der konkreten Hilfe und Unterstützung für die aus der Ukraine nach Südtirol flüchtenden Menschen zu suchen. Gerade die beginnende Fastenzeit fordere uns dazu auf.
Gebürtige Brasilianerin, auch in Südtirol keine Unbekannte. Vom Favela-Mädchen zur Miss Germany. Domitila Barros wuchs in einem brasilianischen Armenviertel auf, brachte dort Straßenkindern das Lesen und Schreiben bei und war in der Vergangenheit schon mehrmals in Südtirol, um das von ihren Eltern gegründete Sozialprojekt CAM vorzustellen. Seit kurzem ist die 37-jährige Wahlberlinerin auch aufgrund ihres Engagements die neue Miss Germany. Was können Sie uns in knappen Worten über sich sagen? Domitila Barros: Ich bin Sozialunternehmerin, Schauspielerin, Model und Social-Media-Greenfluencerin. Ich stamme aus Brasilien und wurde in einer Favela namens Schusslinie im Norden des Landes groß. Meine Eltern gründeten dort vor 35 Jahren das Straßenkinderprojekt CAM. So begann ich schon früh, mich für soziale Projekte einzusetzen. Ich brachte den Kindern, die zu uns kamen, das Lesen und Schreiben bei und entwickelte eine Methode, den Unterricht in Verbindung mit Schauspiel und Tanz zu gestalten. So wurde den Kindern, die oft traumatisiert waren und Lernschwierigkeiten hatten, das Lernen erleichtert. Ich bin 2006 nach Deutschland gekommen und hätte natürlich nie gedacht, dass mich so ein Werdegang erwartet. Natürlich war es schwierig für mich. Es war eine ganz neue Kultur, eine neue Sprache und Mentalität. Ich bin ein sehr warmherziger und lauter Mensch. Und das war auch neu für die Menschen in Deutschland. Umso dankbarer bin ich, dass ich jetzt alles, was ich geschafft habe, genau deswegen erreicht habe, weil ich so bin, wie ich bin. Wann hat das Abenteuer Miss Germany für Sie begonnen? Das Abenteuer hat für mich schon in meiner Kindheit begonnen. Beim genannten Projekt hatte ich die Möglichkeit, Schauspiel, Tanz und alles, was mit Kreativität und Kunst zu tun hatte, zu unterrichten. Ich habe dadurch auch für mich einen kleinen, sicheren Raum geschaffen, um dem Alltag der Favelas ein bisschen zu entfliehen. Als ich bei Miss Germany als Siegerin hervorging, konnte ich es nicht glauben. Mein Weg mit all den Hindernissen hat mich dahin geführt. Wie hat Ihre Familie reagiert? Meine Familie hat das Finale des Wettbewerbs über die sozialen Medien und über eine Live-Übertragung im Internet mitverfolgt. Ich war erst um 4 Uhr nachts im Hotel und habe dann gleich meine Mutter angerufen. Sie und mein Vater waren die ganze Nacht wach und haben gar nicht begreifen können, dass das wirklich geschehen war. Meine Mutter ist einfach überwältigt. Sie ist so beeindruckt von allen Nachrichten, die sie liest, und hätte sich nie träumen lassen, dass das ich, ihre Tochter, geschafft habe. Sie ist unendlich stolz auf mich, auf meine Mission und auf alles, was ich aufgebaut habe. Sie sprechen von ihrer Mission. Was sehen Sie als solche an? Aufgrund meiner Kindheit in einem weniger privilegierten Teil dieser Erde habe ich die Auswirkungen von nicht nachhaltigem, umweltschädlichem und menschenverachtendem Handeln aus erster Hand miterlebt. Daher sind mir Nachhaltigkeit, Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit so wichtig. Was ich mir wünsche, ist, dass ich die Jugend durch das, was ich erlebt habe und wie ich aufgewachsen bin, inspiriere. Ich muss meine Geschichte aus der Perspektive des Mädchens aus den Favelas erzählen und sie muss gehört werden. Ich habe in den ersten 48 Stunden nach der Wahl 30 Interviews in 4 unterschiedlichen Sprachen gegeben. Diese Bandbreite hätte ich niemals allein durch mein Engagement erreicht. Ich habe seit langem gewusst, dass ich mein Ziel, mehr Menschen als in den vergangenen 22 Jahren zu erreichen, nur schaffen würde, wenn ich nicht nur weiterhin rede, sondern auch Taten setze. Deshalb musste ich mich neuen Herausforderungen stellen und meine Komfortzone verlassen. Ich blicke hoffnungsvoll in die Zukunft. Wenn wir jetzt vernünftig handeln, schaffen wir es, die Erderwärmung zu stoppen und gemeinsam eine Zukunft zu gestalten, in der auch noch nachfolgende Generationen leben können. Werden Sie auch weiterhin das Straßenkinderprojekt KAM unterstützen? Natürlich, es wäre unmöglich, das nicht zu tun. Meine Geschichte beginnt und endet mit dem Projekt KAM, egal was passiert. KAM ist meine DNA. Als ich nicht einmal mehr das Geld für das Studium hatte, habe ich es trotzdem geschafft, durch meine Vorträge KAM am Leben zu halten. Auch während Corona habe ich mich parallel zu meiner Arbeit weiterhin für das Projekt eingesetzt. Ich bin mir sicher, dass ich durch meinen Miss Germany-Titel und die derzeit damit verbundene mediale Aufmerksamkeit noch mehr helfen kann. Selbst als ich nichts hatte, konnte ich so viel bewirken. Stellt euch mal vor, was ich jetzt alles erreichen kann.
Rainer Maria Schießler, Pfarrer von St. Maximilian in München. Liebe Kirche, mach dich locker. Kirche ist für mich ein Lebenslabor, ein Kreativraum, sagt der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler. In der Kirche gehe es noch immer viel zu viel um Macht und zu wenig um das Zugehen auf die Menschen. Einheit ist Vielfalt, lautet sein Credo. Für den unkonventionellen Seelsorger geht es darum, Kirche zu gestalten, nicht zu verwalten. Sie segnen nicht nur Tiere, sondern auch homosexuelle und geschiedene Paare. Sie haben als Kellner auf dem Oktoberfest gearbeitet und sie leben mit einer Frau zusammen. Rainer Maria Schießler antwortet: Ich lebe in einer Beziehung, aber wir sind kein Ehepaar. Ich habe einen befreundeten Pfarrer, der jetzt in Pension geht. Dieser sagte von sich: Ich habe 40 Jahre für die Kirche gearbeitet, komme jetzt ins Alter und bin alleine. Und davor habe ich Angst. Ich bin so gnadenlos dankbar für diese Beziehung. Wie kann man sich diese Beziehung vorstellen? Eigentlich schon wie Mann und Frau, nur dass wir kein Ehepaar sind. Es ist keine Sexualgemeinschaft, wir sind einfach füreinander da. Wir wohnen in einer Wohnung, ich habe mein Zimmer. Aber ich bin in der Früh und am Abend nicht allein. Ich kann mich über alles austauschen, sie ist mein Lebensmensch. So ein Leben ist für mich der größte Schatz, den ich habe. Ich kann mir für meine Kollegen nur so ein Leben wünschen. Das ist für mich ein Weg in die Zukunft. Denn Zölibat, wie ich ihn lebe, hat nur eine Chance, wenn er in solch einer Lebensgemeinschaft eingebunden ist. Zölibat der Leben heißt nämlich nicht einsam, sondern in Beziehung leben. Wir führen weder eine Ehe noch eine wilde Ehe, aber wir leben in voller Verantwortung füreinander. Lieben Sie es zu provozieren? Das Leben allein ist eine Provokation. Ich habe das nicht gemacht, um zu provozieren. Wir haben aber von Anfang an gewusst, wir müssen so leben, dass wir ehrlich vor uns und vor der Gesellschaft sind. Sie machen aber vieles, was aus dem gewöhnlichen Rahmen fällt. Machen Sie das, weil Sie die Kirche so sehen? Weil sich mir die Kirche so bietet. Ich habe nichts erfunden. Ich habe das von klein auf so erlebt. Kirche ist unmittelbar oder sie ist gar nicht. Es gibt keinen Lebensbereich, den man von Kirche ausschließen müsste. Welches Verhältnis haben Sie zur Kirchenleitung? Ein gutes. Einmal hat mich der Kardinal zum Essen eingeladen und mir dabei gesagt, Sie wissen schon, dass wegen Ihren Büchern und dem, was Sie darin geschrieben haben, ein paar Mal jemand aus Rom angerufen hat. Auf meine Frage, warum er mir das denn nicht gesagt habe, meinte er, ich belästige Sie doch nicht wegen dieses Unsinns. Er hat das weggewischt und gesagt, das ist mein bester Mann. Das freut mich natürlich sehr. Ich mache das nun seit 35 Jahren. Alle haben verstanden, dass sie sich zu 100% auf mich verlassen können. Ich mache nichts, um mich wichtig zu machen, um mich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist für mich der Dienst am Evangelium und an den Menschen. Sie sagen, Sie bleiben trotz der schwierigen Situation der Kirche Optimist. Was verleitet Sie zu diesem Optimismus? Man sagt, der Optimist ist der, der keine Argumente mehr habe. Die frohe Botschaft ist eine einzige Optimismusbotschaft. Christus hat diese Welt gerettet. Durch sein Leben, durch sein Vorbild des Lebens, durch sein Sterben in Liebe gegen jede Aggressionen und durch die Bestätigung der Auferstehung. Das ist der Grund für meinen Optimismus. Ich wüsste nicht, woran ich noch zweifeln sollte. Was braucht die Kirche Ihrer Ansicht nach? Ich sage nur, liebe Kirche, mach dich locker, sei entspannt, habe nur die Menschen im Blick, sonst nichts anderes. Wie kann sie wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen? Indem sie offen bleibt und nicht wieder mit neuen Vorschriften kommt. Indem sie nicht sagt, wenn du nicht beim Beichten warst, wenn du nicht katholisch bist oder wenn du wieder verheiratet geschieden bist, dann hast du in dieser Gemeinschaft nichts verloren. Wenn wir mit solchen Regeln weitermachen, verlieren wir gänzlich unsere Glaubwürdigkeit. Wir sind aber auch kein offener Haufen. Aber gerade dann, wenn jemand einen Bruch in seinem Leben erfährt, wenn jemand wegen seiner sexuellen Orientierung diskriminiert wird oder was auch immer, gerade dann braucht es uns als Gemeinschaft. Damit verändern wir uns, unser Fluidum und wir verändern auch die Atmosphäre in der Gesellschaft.
Brixen, Vollversammlung der katholischen Frauenbewegung KFB, nicht allein im Strudel der Zeit. Unterwegs im Strudel der Zeit. Unter diesem Motto fand die diesjährige Vollversammlung der katholischen Frauenbewegung in der Brixner Cusanus Akademie statt, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen aus den Dekanaten wurden aktuelle Herausforderungen in den Blick genommen. Wir sind als Frauen in der Welt und Kirche gefordert, als Teil der Kirche unserer Zeit ganz besonders, sagte die Vorsitzende Irene Vieider bei der Tagung und weiter, wenn ich mich auch des Eindrucks nicht erwehren kann, dass die Stimme der Frauen wenig gehört wird und die Forderung nach gleichen Rechten immer wieder abgetan wird, erlebe ich es hautnah, dass das kirchliche Leben, die Glaubensweitergabe und die karitativen Aufgaben in unseren Pfarreien hauptsächlich von Frauen gestaltet und getragen werden. Die vielen überzeugten und einsatzbereiten KFB-Frauen sind Grundpfeiler lebendiger Pfarrgemeinden. Ein synodaler Prozess. Papst Franziskus lädt die ganze Kirche im synodalen Prozess ein, an der Erneuerung mitzuarbeiten. Dieser Aufgabe wollen sich auch die Frauen der KFB mit ihren Charismen stellen. Die Ergebnisse gehen nun weiter an die Diözesanleitung und an das Catholic Women's Council, einer weltweiten Dachorganisation römisch-katholischer Netzwerke. Diese setzt sich für die volle Anerkennung der Würde und Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche ein und bereitet für Oktober 2022 in Rom eine Frauensynode vor, bei der auch die katholischen Frauenbewegung vertreten sein wird. Die Kirche befindet sich gerade in einem Trainingslager der Solidarität mit dem Ziel, sich für das dritte Jahrtausend fit zu machen, betonte Maria Teresa Ploner, geistliche Assistentin des KFB. Die Frauen halten in so manchen Pfarrgemeinden die Kirche fit, lebendig und lebensnah. Daher ist es wichtig, dass sich die Frauen in dieser Phase der Weltsynode stark einbringen und die Gelegenheit ergreifen, bei den Verantwortlichen der Kirche mehr Gehör zu finden. Dazu wurden die Stimmen der Frauen zu den 10 Handlungsfeldern des synodalen Prozesses erarbeitet und werden nun weitergeleitet. Die Wirkung von Bildern. Bilder sind starke Werteanker. Wer die Wirkung kennt und um die Kraft der Tradition weiß, kann im Strudel des Lebens Bilder einsetzen. Als Erinnerung, als Vorbild, als Quelle der Freude und des Trostes, sagte Verena Niederegger aus St. Ulrich, die Referentin der Tagung war. Niederegger war Jurymitglied des Kunstwettbewerbes Sichtbar machen, ein Dialog zwischen Kunst und Kirche, der von der katholischen Männerbewegung in Zusammenarbeit mit dem Künstlerbund der KFB und Südtiroler katholischen Jugend ausgeschrieben worden war. Frauen sind in ihrer Rolle als Erzieherinnen und Welterschließerinnen gefordert, Kindern wertvolle Bilder zu vermitteln, so Niederegger. Mit Freude an der Begegnung, mit Aufdanken an der Quelle und mit Gedanken, die Wurzeln schlagen können, kann etwas Wertvolles, ein kostbarer Besitz entstehen. Zu weiteren Initiativen. In den kommenden Monaten hat die katholische Frauenbewegung neben dem Engagement zu den 17 Entwicklungszielen ein vielseitiges Programm zu bieten. So wird Ende März in Zusammenarbeit mit dem Filmclub und dem Inkerbund der Film Land des Honigs gezeigt. Weitere Initiativen sind die Gedenkfeier für Sternenkinder am 2. April in Bozen, die Katharinafeier am 29. April unter dem Motto Dürres zum Erblühen bringen und ein Frauenfeier oben zur Apostelin Junia am 17. Mai.
Rom, Krypta der deutschsprachigen Kirche Santa Maria dell'Anima, Grab eines Südtirolers identifiziert. Seit 1937 sind in der Krypta der deutschsprachigen Kirche Santa Maria dell'Anima in Rom mehr als 450 österreichisch-ungarische Soldaten des Ersten Weltkrieges bestattet. Unter diesen konnte im Rahmen eines Forschungsprojektes auch ein Südtiroler identifiziert werden. Unter der Federführung des damaligen Rektors der Anima wurden im Jahre 1937 über 450 österreichisch-ungarische Soldaten des Ersten Weltkrieges in die Krypte der Kirche Santa Maria dell'Anima überführt. Sie waren in Italien als Kriegsgefangene gestorben und zunächst auf anderen Friedhöfen beigesetzt worden. Im Hinblick auf das in diesem Jahr fällige 85-jährige Jubiläum der Umbettung der Gebeine arbeitet ein internationales Forschungsteam bestehend aus Historikerinnen und Historikern aus Österreich, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Kroatien, Serbien und Italien daran, möglichst viele dieser Soldaten zu identifizieren und nach Möglichkeit auch Kontakt mit Nachfahren aufzunehmen. Das Projekt wird von Tamara Scheer der Universität Wien geleitet und von der Wissenschaftskommission des österreichischen Bundesministeriums für Landesverteidigung gefördert. Bisher war nur etwas mehr als die Hälfte dieser Soldaten identifiziert, der Rest galt als vermisst. Da diese Soldaten aus allen Teilen des ehemaligen Habsburger Monarchiereiches stammen, wurden viele der Namen von den damals beteiligten Behörden falsch geschrieben. Zudem war nach dem Ersten Weltkrieg die grenzübergreifende Zusammenarbeit eingeschränkt. Im Rahmen der Forschungsarbeit konnten in den vergangenen Monaten nicht wenige der bisherigen Vermissten eindeutig zugeordnet werden, darunter auch Michael Schroffenegger, Jahrgang 1883, ein Zimmermann aus Thiers. Er galt seit November 1918 als vermisst in Italien. Nun konnte festgestellt werden, dass er am 24. Jänner 1919 in einem Militärspital in Rom verstorben und in der Krypta der Anima begraben ist. Möglicherweise sind unter den dort bestatteten Soldaten noch ein oder zwei andere Südtiroler. Diese konnten aber bislang noch nicht eindeutig identifiziert werden. Die Kapelle über der Begräbnisstätte der Kriegsopfer in der Krypta der Anima wurde bereits 1937 als Gedächtnisort eingerichtet. Sie dient heute auch als Beichtkapelle. Zum Jubiläum soll nun ein Gedenkbuch entstehen, um diesen unbekannten Soldaten wieder ein Gesicht zu geben. Eine detaillierte Beschreibung des Projektes und eine laufend aktualisierte Namensliste findet sich im Internet. Soldatengräber sind immer stumme Zeugen der Sinnlosigkeit des Krieges und bleiben Mahnstätten für den Frieden. Das wird uns in diesen Tagen wohl wieder besonders bewusst, wo der Krieg in seiner irrsinnigen Grausamkeit ins Herz Europas zurückgekehrt ist.
Malz. Neue Finzi-Tafel. Armut beschämt. Armut macht krank. Solidarität baut auf. Seit kurzem gibt es in Malz eine neue Finzi-Tafel. Sie ist auf Initiative der Südtiroler Finzensgemeinschaft und der Gemeinde Malz entstanden. Bedürftige Menschen erhalten Lebensmittelpakete. Derzeit holen sie wöchentlich 20 Familien ab. Tendenz steigend. Die Lebensmittel kommen hauptsächlich von Landestafel Banco Alimentare und werden zudem in den Lebensmittelgeschäften gesammelt. Die Finzensgemeinschaft bittet die Malzer Bevölkerung um Unterstützung durch Lebensmittel- und Freiwilligenarbeit. Bisher wurde die Gemeinde Malz von der Tafel Brat aus versorgt. Doch die Malzer Vizebürgermeisterin Marion Janut und die Freiwilligen der Finzenskonferenz Malz Gertrud Schwabel und Irmgard Morike haben im Ortszentrum einen Raum ausfindig gemacht, den die Gemeinde kostenlos zur Verfügung stellt. An jedem Donnerstag werden zwischen 10 und 10:30 Uhr bereits vorbereitete Pakete mit haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Reis, Mehl, Öl und Thunfisch an bedürftige Menschen weitergegeben. Die Finzensgemeinschaft ruft die Bevölkerung auf, in den Malzer Lebensmittelgeschäften die eigens vorbereitete Körbe Lebensmittel zu hinterlegen, die einwandfrei sind, noch lange haltbar oder auch kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum sein können. Es dürfen gerne auch Windeln, Reinigungsmittel und Hygieneartikel wie Seifen, Shampoo oder Damenbinden sein. Menschen in schwierigen Lebenssituationen, die Lebensmittel brauchen, können sich bei Marion Janut Telefon 347-1132-267 oder bei Gertrud Schwabel Telefon 348-5527-020 melden.
Caritas Telefonseelsorge. Neue Ausbildung. Die Caritas Telefonseelsorge sucht Verstärkung für ihr Freiwilligenteam und organisiert ab Oktober eine Ausbildung für Interessierte, die sich zukünftig als kompetente und einfühlsame Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner am Telefon oder online einsetzen möchten. Die Telefonseelsorge hat sich als Anlaufstelle für Menschen in belastenden Situationen bewährt, sowohl am Telefon als auch in der Online-Beratung. Die Zahl der Menschen, die ein Gespräch suchen, steigt von Jahr zu Jahr weiter an. Um Interessierte auf ihre neuen Aufgaben im Caritas-Dienst vorzubereiten, organisiert die Telefonseelsorge einen Ausbildungslehrgang für zukünftige Freiwillige. Er umfasst 5 verlängerte Wochenenden, 8 ganze und einen halben Tag. Die Themenschwerpunkte sind Selbsterfahrung, Gesprächsführung und die Vermittlung verschiedener fachspezifischer Kenntnisse. Wer zwischen 25 und 65 Jahre alt, psychisch belastbar und verschwiegen ist, ist eingeladen, sich baldmöglichst im Büro zu melden. Wer am Ausbildungskurs teilnimmt, erhält das nötige Rüstzeug, um zukünftig in unserem engagierten Freiwilligenteam mitzuarbeiten und Menschen in Krisensituationen beizustehen, erklärt Monika Steger, die Leiterin des Caritas-Dienstes. Im Schnitt sind die Freiwilligen 12 bis 15 Stunden im Monat in der Telefonseelsorge im Einsatz, auch an den Wochenenden, Feiertagen und in der Nacht. Weitere Informationen zur Telefonseelsorge und Bewerbungsunterlagen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 0471 30 43 60 oder via E-Mail an ts@caritas.bz.it.
Die Welt und wir.
Wladimir Putin will keine politische Lösung. Vernichtet Wladimir Putin die Ukraine, wird sein Angriffskrieg weitergehen. Wir müssen ihn jetzt stoppen. Dafür müssen auch wir Schmerzen in Kauf nehmen. Ein Kommentar von Ulrich Ladurner. Wir wollten lange nicht glauben, dass Putin den Befehl zum Angriffskrieg gegen die Ukraine gegeben würde. Wir sind eines Besseren belehrt worden. Am 24. Februar fiel die russische Armee in der Ukraine ein. Seitdem wird bitter gekämpft. Tausende sind bereits gestorben und mit jedem Tag wird der Krieg grausamer und brutaler. Putin hat uns aller Illusion beraubt. Er ist nicht jemand, mit dem man reden kann, wie viele Jahre lang glaubten. Er ist ein Diktator, den man stoppen muss. Die Geschichte hat uns eines gelehrt. Diktatoren verstehen nur die Sprache der Gewalt. Wenn man sie heute nicht aufhält, dann wird der Preis, sie aufzuhalten, morgen noch viel höher sein. Schwäche ermuntert zur Aggression. Putin selbst ist das beste Beispiel für diese Lehre der Geschichte. 2014 besetzte er die Krim, Staatsgebiet der Ukraine, und drängte östliche Teile der Ukraine ab. Und was geschah? Die EU verhängte recht weiche Sanktionen und ansonsten verhandelte man weiter mit ihm. Er blieb für den Westen ein Ansprechpartner, weil man eine politische Lösung finden wollte. Doch Putin will keine politische Lösung. Noch schlimmer, wer eine solche sucht, den sieht er als Schwächling. Und Schwäche ermuntert ihn nur weiter zur Aggression. 8 Jahre, nachdem er so gut wie straflos die Krim annektieren konnte, greift er die Ukraine an. Er will sie vernichten und Russland einverleiben. Das hat er in einer Rede vor der Invasion angekündigt, das tut er jetzt. Wie viele Menschen dabei ums Leben kommen, das ist ihm völlig egal. Nein, Putin versteht nur die Sprache der Gewalt. Es gibt nur einen Weg. Der Preis, den Putin für seine Invasion zahlen muss, muss in die Höhe getrieben werden. Waffenlieferungen sind ein Mittel dafür. Die Ukrainer müssen in die Lage versetzt werden, der russischen Armee so viele Verluste wie möglich zuzufügen. Ein zweites Mittel sind scharfe Sanktionen. Russland, besonders die superreichen Oligarchen, die das System Putin stützen, müssen hart getroffen werden. Beide Mittel werden derzeit eingesetzt. Doch müssen die Sanktionen noch schärfer werden und die Ukraine Ukrainer müssen noch mehr und noch bessere Waffen bekommen. Die Eskalation des Krieges. Ja, das ist eine Eskalation des Krieges. Das hat seine Risiken. Aber das Risiko, nichts zu tun, das ist höher. Es ist Putin, der den Krieg eskaliert und wie weit er gehen könnte, hat er klar gemacht, als er vor wenigen Tagen die russischen Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft setzte. Sein Ziel ist klar. Er will jeden, der sich ihm in den Weg stellt, in die Knie zwingen und einschüchtern. Aber wir dürfen das nicht zulassen. Putin wird, wenn er in der Ukraine gewinnt, dort nicht Halt machen. Es führt kein Weg daran vorbei, sich ihm jetzt entschieden in den Weg zu stellen. Auch wir im Westen Europas werden einen Preis zahlen für diesen Krieg. Wie hoch er ist, worin er besteht, das können wir noch nicht sagen. Doch egal, ob es die Inflation ist, höhere Gas- und Ölpreise, eine Rezession oder anderes, wir Europäer müssen jetzt bereit sein, Schmerzen zu ertragen. Denn Putin will die Ukraine zerstören und hat uns Europäern den Krieg erklärt.
Krieg in der Ukraine. Europa muss zusammenwachsen. Von Ulrich Ladurno. Zuerst die Pandemie, jetzt der Krieg. Die EU muss den doppelten Schock verkraften. Wächst sie dabei zusammen? Historische Krisen sind jedenfalls auch Gelegenheiten, die Zukunft zu gestalten. Der französische Präsident Emmanuel Macron spricht seit seinem Amtsantritt 2017 davon, dass Europa souveräner werden muss. Wir brauchen ein Europa, das schützt. Das ist bis heute ein Kernsatz Macrons. Wie notwendig das ist, erkennen die Europäer seit der Invasion der russischen Armee in der Ukraine. Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Und die Europäer fragen sich in der Tat, wer schützt uns jetzt? Die NATO lautet die Antwort, die die meisten Menschen geben würden. Aber 80% aller Ausgaben des Militärbündnisses trägt ein Staat, die USA. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass sich die USA aus der NATO zurückziehen werde, aber sicher ist, dass die Europäer mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen müssen. Darauf drängt Macron seit Jahren. Der Angriffskrieg Wladimir Putins ist für Europa eine existenzielle Bedrohung. Da dies so ist, braucht es eine Politik, die alle zentralen Bereiche mitdenkt. Verteidigung, Wirtschaft, Gesellschaft. Auch das ist allen klar. Und es ist auch allen klar, dass das nur mit mehr Zusammenarbeit geht. Europa muss in dieser Krise zusammenwachsen, wenn es überleben will. Die Schwierigkeit besteht darin, dieses Zusammenwachsen zu gestalten. Wie sollen wir es machen? Es ist zum Beispiel sehr leicht gesagt, dass man in der Verteidigung die verschiedenen nationalen Kapazitäten zusammenlegen müsse. Einfach ist das nicht. Erstmal hat jedes Land seine eigene militärische Tradition und zweitens hat jedes Land auch seine Rüstungsindustrie. Besonders in Frankreich und Deutschland ist sie stark. Die nationalen Rüstungsindustrien konkurrieren gegeneinander. Sie sind nicht auf Zusammenarbeit angelegt. Das zu ändern geht nicht über Nacht. Der Krieg in der Ukraine allerdings wird den Prozess beschleunigen. Historische Krisen sind eben auch die Chance, vieles richtig zu machen, der Zukunft eine Gestalt zu geben. Wie die EU in Krisen plötzlich wachsen kann, hat sie während der Pandemie bewiesen. Im Juli 2020 einigte sich die Union auf einen 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds. Das war ein spektakulärer Tabubruch. Die EU-Institutionen durften zum ersten Mal in ihrer Geschichte Schulden aufnehmen. Das war bis dahin, insbesondere für Deutschland, eine rote Linie. Denn alle deutschen Regierungen wollten von einer Vergemeinschaftung der Schulden nichts wissen. Ihre Wähler hätten sie abgestraft, wenn sie das zugelassen hätten. Macron hingegen hatte immer genau das gefordert. Eine gemeinsame Antwort verlange auch einen gemeinsamen Haushalt und eventuell auch ein gemeinsames Schuldenmachen. Mit der Pandemie bekam er ihn, zumindest teilweise. Jetzt sieht sich die EU einem weiteren Schock gegenüber, dem Krieg in der Ukraine. Sie wird, das scheint, ziemlich sicher weiter und noch schneller zusammenwachsen. Der in der vergangenen Woche zu Ende gegangene Sondergipfel in Versailles jedenfalls lässt das hoffen. Die Union versteht sich wieder als das, was sie immer schon war, eine Schicksalsgemeinschaft.
Quergedacht.
Von Hans-Karl Peterlini. Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat, so sehr er in der Luft lag, Ungläubigkeit und Fassungslosigkeit ausgelöst. Es ist geschehen, was für Europa nicht mehr denkbar schien. Eine manifeste Verletzung jenes nie wieder Krieg durch einen Angriffskrieg. Das Leid des Krieges, das für die jüngeren Generationen nur die Urgroßeltern erlebt hatten, war wieder ganz nah. Es ist zugleich das Erwachen aus einer Illusion, nie wieder Krieg, hat seit 1945 nur für einen privilegierten Teil der Menschheit gegolten, deren Staaten ihrerseits an Waffenexporten verdienten. Die Kriege um das zerfallende Jugoslawien 1990 bis 1995 fanden bereits in Europa statt. Und was Vertreibung und Flucht bedeuten, konnten wir auch von Menschen aus Syrien oder Afghanistan erfahren, wenn wir sie nicht weggesperrt oder abgeschoben hätten. In Israel, das jetzt vermitteln will, werden ständig palästinensische Häuser niedergebombt. So schauen wir wohl auch mit zweierlei Maß auf die Ereignisse jetzt. Krieg in Europa verletzt uns. Krieg weiter weg kann man verdrängen oder anschauen wie im Film. Das macht das Verbrechen des russischen Machthabers um nichts besser. Es könnte uns aber davor schützen, den Frieden nur bei uns zu schätzen. Er ist der Menschheit höchstes, leider noch unerreichtes Gut.
Quergedacht von Hans-Karl Peterlini. Sichere Antwort gibt es keine, aber die Frage sei gestellt. Gab es eine pazifistische Alternative zum Krieg in der Ukraine? Der Abwehrkrieg gegen einen Aggressor ist völkerrechtlich legitim, auch verständlich. Aber es ist dennoch Krieg mit Leid, Flüchtlingselend, zerstörtem Lebensglück, Toten- und Heldenmythen, die Tränen nur verbergen, nicht trocknen. Was wäre gewesen, wenn die Ukraine die russischen Truppen gewaltlos empfangen hätte? Möglicherweise wäre es dennoch nicht glimpflich abgegangen. Möglicherweise hätten Jahre unter totalitärem Regime gedroht, wie es die russische Bevölkerung unter Putin erleidet. Möglicherweise hätte es ethnische Säuberungen in den Grenzgebieten gegeben. Möglicherweise aber hätte Putin die internationalen Sanktionen, sofern ernst gemeint, politisch nicht lange überlegt. Wir wissen es nicht, auch nicht, was der Abwehrkrieg am Ende gebracht haben wird. Sicher ist, dass das Kriegsrecht auch in der Ukraine die Demokratie beschädigt und Leid über die Menschen bringt, dass die Waffenindustrie floriert, dass die kriegsverurteilenden Staaten nach Aufrüstung schreien, während Geld für sozialen Ausgleich fehlt. So ist die einzig sichere Antwort auf die Frage, ob es anders auch möglich gewesen wäre, wieder einmal ernüchternd. Im Krieg gewinnt immer der Krieg.
Wort zum Sonntag.
Evangelium, neu anfangen. Das Gleichnis vom gütigen Vater zeigt, dass Gott niemanden abschreibt. Er schenkt immer die Möglichkeit, neu anzufangen. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte: Ein Mann hat zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und zerschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: »Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner.« Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm: »Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein.« Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: »Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.« Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm: »Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat.« Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater: »Siehe, so viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat. Da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet.« Der Vater antwortete ihm: »Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.«
Das Wort zur Schrift von Markus Felderer. Es ist bemerkenswert, dass für ein Gleichnis drei verschiedene Titel Verwendung finden. Einmal wird es als das Gleichnis vom verlorenen Sohn, dann vom barmherzigen Vater und schließlich von den beiden Söhnen bezeichnet. Jeder dieser Titel regt eine bestimmte Sichtweise und Deutung an. Der erste Titel lenkt den Blick auf den jüngeren Sohn, der sich von zu Hause loslösen will, auf Abwege gerät und sein Erbe und seine Zukunft verwirkt. Erst das In-sich-Gehen bewirkt seine Umkehr, die ihn aufbrechen und zum Vater gehen lässt. Der Titel vom barmherzigen Vater fokussiert den Blick in erster Linie auf den Vater, der den Sohn erwartet und ihm bei seiner Rückkehr entgegeneilt. Der Vater freut sich und gibt ein Fest, denn der Sohn war tot und lebt wieder. Der dritte Titel ist sehr neutral gehalten. Er nimmt beide Söhne in den Blick, ohne Kommentar oder Wertung. Dadurch wird uns nahegelegt, erst alle drei Perspektiven zusammen geben ein umfassendes Bild des Gleichnisses wieder. Es braucht den Wagemut des Gehens, den Drang des Sich-Loslassens. Es braucht den Wunsch nach Freiheit, der die Gefahr des Fehlermachens einschließt. Es braucht die Reflexion, die Zeit des In-sich-Gehens, um die Umkehr zu schaffen und neu aufzubrechen. Es braucht den barmherzigen Gott, der uns immer schon geliebt hat und lieben wird, ob wir gehen oder bei ihm bleiben.